Localhost, der Podcast von IP Insider.
Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner, Chefredakteur von IP Insider und ich bin heute Ihr Localhost. Heute geht es um die Konvergenz von IT und OT, also um das Zusammenspiel von Informationstechnologie mit der Operational Technology, der Betriebstechnologie von Maschinen, Anlagen und Prozessen. Besonders im Fokus dabei sind Industrie 4.0 Anwendungsfälle und drahtlose Netzwerktechnologien wie 5G und Wi-Fi, also klassisches WLAN. Über diese im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung zwingend nötige Vernetzung von IT- und OT-Systemen und die in diesem Zusammenhang wichtigen Drahtlos-Technologien 5G und Wi-Fi spreche ich heute mit Thomas Heinzel von Nokia. Thomas ist Leiter des Partnermanagements bei Nokia Mobile Network Europe und verantwortet in dieser Position den Aufbau von Vertriebspartnerschaften für Nokias Mobil- und Richtfunkportfolio. Er entwickelt und betreut strategische Allianzen und die Partnerlandschaft für Nokia im industriellen und öffentlichen Bereich. In der Vergangenheit war Thomas in unterschiedlichen Führungs-, Projektmanagement- und Geschäftsentwicklungspositionen bei Nokia und A1 Telekom Austria tätig. Thomas lebt und arbeitet im schönen Wien und bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung im globalen Telekommunikations- und Industriemarkt mit in unseren Podcast. Hallo Thomas, ich grüße Sie ganz herzlich im virtuellen Podcast-Studio von IP Insider. Ich hoffe, ich habe bei Ihrer Vorstellung jetzt nichts Wichtiges ausgelassen, aber vielleicht sagen Sie einfach selber noch zwei, drei Sätze zu sich und Ihrem Wirkungskreis.
Ja, hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, Herr Donner, auch für die Einladung hier bei Localhost und beim IP Insider. Ja, ich freue mich sehr, heute über IT- und OT-Konvergenz im Kontext der 5G-Campusnetze und der 5G- und Mobilfunktechnologie zu sprechen. Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin seit vielen Jahren schon in dem Bereich unterwegs, war auch schon vor meiner Zeit bei Nokia, die sich immer im Bereich Business Development, Vertrieb, 5G-Campusnetze, 5G-Technologie, die sich immer in dem Bereich bewegt hat, war davor auch beim österreichischen Mobilfunker, also bei der A1 unterwegs. Das heißt, mich verbindet eigentlich seit meinem Karrierestart sehr viel mit der Mobilfunkindustrie und mit den neuesten Technologien. Das vor allem im, sage ich mal, Enterprise-Bereich, also wenn es dann darum geht, auch verschiedenste Industrien, sei es Produktion, sei es Logistik, mit den neuen Technologien zu versorgen. Ja, und da spielt natürlich die IT und OT-Konvergenz eine ganz relevante Rolle und da freue ich mich sehr, heute ein paar Details und unsere Sichtweise darauf teilen zu dürfen.
Genau, diesem Thema wollen wir ein bisschen auf den Zahn fühlen. Steigen wir doch mal ganz rudimentär ins Thema ein. Es geht um die Konvergenz von IT und OT mit speziellem Blick auf drahtlose Vernetzung. Was genau ist Operational Technology, also OT? Wie grenzt sie sich von der IT, der Informationstechnologie, ab? Und warum hat die Konvergenz der beiden Bereiche eine so hohe Relevanz in der Industrie?
Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit den zwei Begrifflichkeiten an und ich beginne gerne mit der IT, also mit der Informationstechnologie oder der Information Technology. Denn die kennen wir sehr gut, gerade in einem Netzwerkumfeld, sage ich jetzt einmal. Warum? Das sind die klassischen Datenverbindungen, die wir im Unternehmensbereich kennen. Wir sprechen über LAN, also über die kabelgebundene Local Area Networks, wir sprechen über Wi-Fi, wir sprechen über Rechenzentren, bis hin zu unseren alltäglichen Laptops, Smartphones, Tablets, die dann mit dieser klassischen Informationstechnologie verbunden sind. Was zeichnet Informationstechnologie aus? Eine relativ hohe Standardisierung. Die technischen Kollegen unter uns wissen, wir sprechen über TCP/IP, wir sprechen über Wi-Fi, das weltweit funktioniert. Wenn ein amerikanischer Kollege im deutschen Büro ist, funktioniert Wi-Fi genauso und die LAN-Schnittstelle. Das heißt, wir sprechen über eine ganz, ganz hohe Standardisierung und von einer Technologie, die sehr viele Nutzer in sehr vielen Unternehmensbereichen und Abteilungen, von der Produktion bis zum Rechnungswesen, von der Buchhaltung bis ins Marketing verwenden. Ein bisschen tiefer geblickt, ermöglicht Informationstechnologie eine nahezu Echtzeitkommunikation heutzutage. Das heißt, wir sind sehr schnell mit den Datenraten unterwegs. Aber wir sehen hier auch, dass das Netz oder Netzwerkstrukturen einer sehr optimistischen Denkweise folgen. Das bedeutet, ich nenne das immer sehr gerne den Best-Effort-Ansatz oder eine Best-Effort-Verfügbarkeit. Das heißt, die Netze funktionieren, sie sind da, sie haben eine 90, 95 plus Prozent Verfügbarkeit, ja, Aber wir haben nicht immer garantierte Datenraten oder Abdeckungen. Und ich denke, wir kennen das alle, dass das ein oder andere Mal so ein Netzwerk oder ein WLAN durchaus auch mal ausfallen darf. Und das ist jetzt so ein bisschen der Kontrast zu einer Operational Technology oder zu dem ganzen OT-Thema. Wie Sie eingangs schon erwähnt haben, ist das die Kommunikationstechnik, die zum Beispiel in Produktionshallen, auf Verschiebebahnhöfen, in Frachthöfen, in Logistikterminals, im Energiewirtschaftsbereich zum Einsatz kommt. Das heißt, überall dort, wo es um Industrie geht oder wo Industriemaschinen, Industrieumgebungen kommunizieren. Was unterscheidet das die OT jetzt von der IT, von der Information Technology? Wir sprechen dort in der Regel von proprietären, von sehr speziell auf die Industrie zugeschnittenen Protokollen. Beispiele wie Profinet, Modbus oder ähnliches sind hier bekannte Beispiele. Das heißt Protokolle, die auf einen Anwendungsfall und auf eine spezielle Industrie zugeschnitten wurden. Wir sprechen von, ich nenne es sehr gerne, absolute Echtzeitkommunikation, also wirklich Millisekunden, teilweise sogar Nanosekunden im Reaktionsbereich, wenn Maschinen miteinander kommunizieren. Ja. Wir sprechen somit von einer anderen Zielgruppe, nämlich nicht mehr das Büro oder die klassische Buchhaltung, sondern Produktion, Logistik, operative Produktionsprozesse, die sehr, sehr kritisch sind. Und wir sprechen auch von einer sogenannten pessimistischen Denkweise, denn im Vergleich zur IT, wo man nach Best Effort versucht, das Netz sozusagen zu betreiben und verfügbar zu machen, ist bei einer OT immer eine pessimistische Denkweise am Start. Bedeutet, man überlegt sich immer, was ist der Worst Case, was passiert, wenn das Netz ausfällt, wenn die Performance zusammenbricht, ja, weil das eben massiven Einfluss auf die produktiven, zum Beispiel jetzt Produktionsprozesse oder Logistikprozesse hat. Das ist so der wesentliche Unterschied zwischen einer IT, einer Information Technology und einer OT, der Operational Technology. Warum ist jetzt die Konvergenz oder das Zusammenspiel so relevant? Wenn ich mir ansehe, dass wir heute in OT-Umgebungen, also zum Beispiel in Produktionshallen, in Maschinenparks, in Häfen, wo bisher eben sehr pessimistische Netze zum Einsatz kamen, sehr proprietäre Protokolle eingesetzt wurden, plötzlich IT-Infrastrukturtechniken nutzen wollen, weil wir höhere Datenraten, mehr Bandbreite wollen, bessere Latenzzeiten, dann kommt eben genau diese Konvergenz zustande. Also ich verbinde eine OT-Welt mit einer IT-Technologie, die neu ist, die innovativ ist. Und das führt natürlich zu entsprechenden Herausforderungen, um diese zwei Welten miteinander zu verheiraten.
Industrie 4.0, ist die Konvergenz zwischen IT und OT ein Teil der Industrie 4.0 oder ist das die Industrie 4.0?
Ich würde es als teilweise sogar als Mittelpunkt der Industrie 4.0 beschreiben. Warum? Schauen wir vielleicht kurz auf den Begriff Industrie 4.0 als solches. Wenn ich so ein bisschen den geschichtlichen Abriss mache und mich von der Industrie 1.0 zur Industrie 4.0 bewege. Die Industrie 1.0 war das Thema Mechanisierung, Dampfkraft. Es ging sozusagen los in der Industrialisierung. Die Industrie 2.0 hat dann das ganze Thema elektrische Energie, Montagelinien gebracht. 3.0 war dann die Automatisierung, der Computer, die Elektronik. Und mit 4.0 sprechen wir von vernetzten, von cyberphysikalischen Systemen, vom Internet der Dinge und von eben Netzwerkkommunikation zwischen den unterschiedlichen Teilnehmern in der Industrie 4.0. Die Industrie 4.0 ermöglicht mir, neue Anwendungsfälle umzusetzen. Gibt sehr, sehr viele Beispiele, aber ich sage jetzt mal klassisch vorausschauende Wartung von Maschinen, also wo ich im Vorfeld erkenne, wann eine Maschine möglicherweise ausfällt und ich meine Wartungsfenster genauer und präziser im Produktions-, im Logistikprozess planen kann, ist einer dieser neuen Anwendungsfälle. Wir haben vielleicht schon das Thema digitaler Zwillingssimulation gehört, wo es darum geht, Produktionsszenarien und gewisse industrielle Szenarien zu simulieren, um im Vorausschauen dann auch zu planen und um sozusagen hier auch effizienter zu werden und effektiver in der Produktionslinie. Das geht aber bis zur Augmented und Virtual Reality, wo wir virtuelle Meetings abhalten können, wo wir Mitarbeiter in der Industrie unterstützen können, Maschinen zu warten, Maschinen zu bedienen, ja, oder eben auch autonom fahrende Logistikfahrzeuge, wenn wir zum Beispiel in der Logistikbranche unterwegs sind. All das sind Anwendungsfälle, die wir unter diesem Deckmantel der Industrie 4.0 sehen. Und was die IT-OT-Konvergenz hier bringt, ist eben genau diese Konnektivität und diese Interoperabilität zwischen zum Beispiel jetzt einem zentralen System, das eine Steuerung für die Maschinen übernimmt und eben der Technologie, sprich der Maschine selbst, ja, die vor Ort in der jeweiligen Fabrik installiert ist. Ja. Und nachdem ja Industrie sehr, sehr stark mit dem Wandel, sage ich mal, und mit der digitalen Transformation von unterschiedlichsten Industrien zu tun hat, eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowohl in der Produktion als auch in der Logistik bis zum Endverbraucher, genau deswegen treffen hier eben IT und OT immer stärker aneinander und deswegen sprechen wir hier von dieser sogenannten Konvergenz der Technologien.
Künftig soll es ja sogar gar keine physikalische Trennung mehr zwischen IT und OT geben. Ist es dann gut oder schlecht? Sie haben es vorhin schon gesagt, mit der optimistischen und der pessimistischen Betrachtungsweise. Also wenn man das quasi voraussetzt, dass es keine physikalische Trennung mehr zwischen IT und OT geben wird irgendwann. Wie stellt sich das dar, wenn man es mal optimistisch und mal pessimistisch betrachtet?
Ich würde sagen, zukünftig ist der Schlüssel zum Erfolg für diese Konvergenz oder für dieses Zusammenspiel die Integration der Architekturen und die Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen. Also ich komme aus einer pessimistischen Welt, ich komme aus einem pessimistischen Umfeld. Das heißt, ich muss diese Anforderungen, was Datenraten, was Sicherheit im Netz, extrem kurze Reaktions- und Latenzzeiten bringt, ja, oder diese Anforderungen, die hier in der Industrie vorhanden sind, die muss ich sozusagen mit den IT-Technologien, die ich jetzt einsetzen will, weil sie standardisierter sind, weil sie neue Möglichkeiten, neue Anwendungsfälle bringen, die muss ich damit sozusagen zusammenbringen. Und das wird der Schlüssel zukünftig sein, wie diese Konvergenz dann implementiert wird, dass ich eben zum Beispiel eine Maschine, die heute klassisch auf einer Layer-2-Kommunikation im TCP-IP-Modell arbeitet, also ich sage mal im unteren Bereich des Kommunikationsstacks arbeitet, sehr echtzeitgetrieben ist, sehr latenzzeitgetrieben ist, dass ich dafür, und das ist zum Beispiel eine der Softwarelösungen, die heute schon am Markt verfügbar ist, das dann auf einen Layer 3 hochhieven kann, damit ich Technologien wie 5G, wie Campusnetze, ehrlicherweise auch Wi-Fi, aber in der Regel sehen wir hier 5G und Campusnetze als führende Technologie, dafür einsetzen kann, um diese Kommunikation zu übertragen und um eben dann die IT-Systeme, die sich jetzt eher auf dem Layer 3 bewegen, ja, und die ganzen zum Beispiel jetzt ERP-Systeme, Supply Chain Management Systeme, die Daten benötigen, die dann sozusagen verbinde mit den Maschinen, die in der Industrie zum Einsatz kommen und die OT-Technologie verwenden. Also das wird so der Schlüssel zum Erfolg sein, die pessimistischen Anforderungen mit den optimistischen Technologien zu verbinden.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Stichwort Standardisierung. Also aus der IT-Welt kennt man ja eine relativ schnell voranschreitende Standardisierung. Da nimmt man auch mal in Kauf, dass, wie Sie es beschrieben haben, ein Netz vielleicht mal kurzzeitig nicht funktioniert, einfach um der Technologie Zukunft auch das Tor zu öffnen. Im industriellen Umfeld, klassisch ist es ganz anders, haben Sie auch schon erwähnt, mit den Netzwerk- und Bustechnologien, die dort zum Einsatz kamen. Jetzt unter dem Stichwort Standardisierung, was hat man denn hier konkret zu erwarten? Wird es da eigene Standards geben, die dann auch, was die Übertragungsprotokolle und Co. angeht, die IT-Welt mit der OT-Welt verbinden?
Also wir sehen da definitiv zwei Standards aufeinander zukommen oder wir sehen auch neue Standards, die hier entstehen. Warum? Weil zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel wieder 5G-Campusnetze, die komplette Mobilfunktechnologie ist standardisiert. Das beginnt beim frühesten Mobilfunkstandard, war bei 3G, bei 4G, bei 5G so. Wir sprechen hier von der 3GPP-Standardisierung, die sozusagen festlegt, wie die unterschiedlichen Hardware- und Software-Elemente miteinander kommunizieren, wie Schnittstellen aussehen und dergleichen. Und was wir zum Beispiel bei 4G in Ansätzen gesehen haben, aber bei 5G jetzt massiv kommt und bei 6G als Zukunftsblick dann auch nochmal, ist, dass Anforderungen aus den Industrien, also die OT-Anforderungen, in diese IT-Technologien und in die Standardisierung Einfluss finden. Was meine ich damit? Nehmen wir ein Beispiel im Kontext von 5G, das Thema Positionierung. Also ist eines der Hauptfunktionalitäten in einem 5G-Campusnetz, das zukünftig für die Industrie relevant ist, die Positionierung von zum Beispiel Geräten oder auch von autonomen Fahrzeugen innerhalb eines Netzwerkes. Diese Funktion wird jetzt oder ist jetzt Teil des 5G-Standards und wird gerade in die Software zum Beispiel implementiert. Ja, das heißt, wir haben Anforderungen, die aus einer OT-Welt kommen, in der IT-Welt im Standard drinnen und implementieren sie sowohl endgeräteseitig als auch netzwerkseitig in die jeweilige Technologie. Gleiches gilt zum Beispiel im Bereich der Latenz und der Kommunikationsanforderungen, wenn es um schnelle Reaktionszeiten geht. Also nennt sich Time-Sensitive Networking die Funktion dahinter, ist ein Feature, eine Funktion, die in der OT-Welt sehr, sehr hohe Relevanz hat, weil es dort um schnelle Echtzeitkommunikation am Shopfloor in der Fabrik geht, ja, die jetzt Einfluss gefunden hat in die Spezifikation der 5G-Technologie und die wir mit der nächsten Software-Release von der 5G-Software, von den unterschiedlichen 5G-Software-Releases sehen werden. Ja. Das sind so Beispiele, wo dann eben die Technologien in der Standardisierung zusammenfinden.
Jetzt hatten wir es gerade schon von der Industrie 4.0, ein neues Buzzword, das so durch die Menschheit geistert, ist ja Industrie 5.0. Ist das jetzt einfach die Steigerung von Industrie 4.0 oder was wird sich mit dem neuen Versionsschritt, wenn ich es mal so nennen darf, denn alles noch ändern?
Also wir sehen derzeit, dass die Industrie 4.0 sehr stark mal sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigt, sehr stark es darum geht, die doch oftmals 20, 30, 50 Jahre alten Maschinen und Produktionshallen mit der neuen Technologie sozusagen zu connecten, zu verbinden und die ersten, ich sage jetzt mal, Gehversuche zu machen, die ersten Anwendungsfälle, so wie ich es vorhin erwähnt habe, vorausschauende Wartung, digitaler Zwilling, Augmentierung, autonome Fahrzeuge, das sind genau die Themen, die wir derzeit in der Industrie 4.0 sehen. Wenn wir das jetzt auf die Industrie 5.0 heben, dann wird die Vernetzung nochmal steigen. Dann sehen wir da nochmal noch mehr Kommunikation, mehr Assets, mehr, sage ich jetzt mal, Maschinen, mehr Geräte, die nochmal vernetzt sind. Und wir sehen ein Übergreifen der Netzwerke. Zum Beispiel, wenn wir jetzt überlegen, dass auf der einen Seite eine Maschine kommuniziert, aber vielleicht auch ein Mensch, ein Arbeiter zukünftig intelligente Helme, intelligente Schutzkleidung hat, ja, und all diese Systeme miteinander kommunizieren, also Mikrosysteme, kleinere Systeme mit größeren Systemen, das ist etwas, was wir dann im Industrie 5.0 Kontext und auch dann jetzt mit 5G weiterdenkend, also 5G Advanced als nächster Schritt und dann 6G kommen sehen, weil da geht es dann wirklich, wir nennen das sehr gerne als Netze, die Sensorik beinhalten, Netze, die Sensing, Thinking und Acting machen können. Ja, also das sehen wir dann einfach noch mehr Vernetzung und noch mehr Anwendungsfälle, die quasi ineinander verschmelzen. Und das werden wir dann in der Industrie 5.0 auch sehr stark sehen kommen, wird sehr stark im Kommen sein.
Sie haben in unserem Vorgespräch die Technologietrends All Wireless und All Cloudified als Startpunkte für mehr Konvergenz genannt. Was genau meinen Sie mit All Wireless und All Cloudified und warum können das Startpunkte für die Konvergenz von IT und OT sein?
All Wireless, All Cloudified. Lassen Sie es uns zerlegen in genau die zwei Bereiche. Wenn wir über All Wireless sprechen, dann meine ich damit den Trend hin zu Funktechnologien, wie jetzt eben Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth. Also auch weitere Technologien natürlich. Wir sehen einfach, dass wir besonders in den industriellen Branchen von sehr kabelgebundenen, sehr statischen Netzwerkarchitekturen kommen und jetzt einfach sehr, sehr viel und immer mehr wireless wird. Das kommt daher, dass vor allem die Arbeitsprozesse, die abgebildet werden, heutzutage immer flexibler werden, ja, und dass zum Beispiel dynamische Fabriksdesigns oder flexible Prozesse immer weiter in den Vordergrund rücken. Ein schönes Beispiel ist unsere eigene Fabrik, die wir als Nokia in Oulu betreiben. Wir produzieren dort 5G-Antennen und die neueste 5G-Technologie, was aber für uns bedeutet, wir ändern in der Regel so alle 1 bis 2 Monate unser Produktionssetup, weil wir eine neue Variante, eine neue Version, eine verbesserte Variante produzieren. Nennt sich im Fachjargon New Product Introduction. Also es ist quasi immer, wenn neue Produktvarianten auf den Markt kommen, werden die bei uns mal produziert, um die Kinderkrankheiten sozusagen zu identifizieren und auszumerzen. Und genau solche Prozesse benötigen sehr viel Dynamik. Wir stellen Produktionsmaschinen um, wir stellen Roboter um, wir stellen Lager- und Zwischenlagerkonzepte um. Und das braucht einfach viel Flexibilität, die mit einer Kabeltechnologie sehr aufwendig, sehr kostspielig ist, weil man dann eben die Kabel auch verlegen muss und relativ oft ändern muss. Und deswegen sehen wir hier einen Trend Richtung All Wireless in solchen Umgebungen, um eben bestehende Kabeltechnologien durch Funktechnologien zu ersetzen. Das ist der eine Treiber. Und der zweite Treiber ist auch, dass wir neue Anwendungsfälle sehen, die nach Funktechnologien fragen, wie zum Beispiel mobile Tablets, Smartphones, die in der Produktionssteuerung zum Einsatz kommen, die dann die Maschinenbetreiber oder die Maschinentechniker verwenden, um die Maschine zu konfigurieren. Wir sehen Fragen nach mehr oder Anforderungen nach mehr und nach genaueren Daten. Und oftmals ist dann die Verkabelung eine sehr teure Nachrüstung. Auch hier helfen uns Mobilfunktechnologien oder kabellose Technologien, sprich Wireless, um diese Anwendungsfälle zu realisieren. Deswegen All Wireless. Das Thema All Cloudified geht eher in Richtung Datenspeicherung und Datenverarbeitung, die bisher sehr lokal stattgefunden hat, in dezidierten Rechenzentren und wo wir derzeit eine Mischung sehen oder einen Mischtrend. Auf der einen Seite soll immer mehr und wird immer mehr Rechenkapazität auch von der Cloud beansprucht oder soll in die Cloud verlagert werden. Das heißt, wir sehen eine gewisse Cloudification, die hier stattfindet. Auf der anderen Seite geht es aber auch sehr stark um das Thema Datensicherheit und lokale Datenverarbeitung aufgrund von der Sensibilität dieser Produktionsdaten. Ja, ich bringe da immer gerne das Beispiel der Automobilindustrie, die sehr darauf erpicht ist, dass die Produktions- und Forschungsdaten des neuen Modells, das die nächsten Millionen bis Milliarden an Umsatz bringen soll, dass diese Daten lokal gespeichert werden. Und das sind einfach Anforderungen, die ein bisschen ein Gegentrend zur Cloud sind. Ja. Und deswegen sehen wir so die Cloudification als Mischform, denn es zeichnen sich unterschiedliche Speicherorte der Daten je nach Anwendungsfall ab, sowohl in der zentralen Cloud, teilweise in regionalen Data Centers oder regionalen Cloud bis hin wirklich zur lokalen Cloud oder zum Edge Computer, der dann in der Fabrik steht. Das heißt, wir sehen hier sehr, sehr viel Cloudification auf den unterschiedlichen Ebenen als einen der Technologietrends und ich sag mal, die Herausforderung jetzt eben für die OT-Welt oder im Kontext der IT-OT-Konvergenz ist dann eben, diese unterschiedlichen Trends auch mitzumachen und eben wiederum die Kompatibilität zwischen zum Beispiel einer Maschine, die bis jetzt kabelgebunden war, in Richtung der Wireless-Technologien zu bringen oder sich zu überlegen, welche Daten wann, wo und wie lokal verarbeitet werden oder eben in einer Cloud zukünftig gespeichert und verarbeitet werden sollen.
Warum die Funktechnologie so wichtig, so entscheidend ist für die Konvergenz zwischen IT und OT, habe ich verstanden. Jetzt stehen hier ja grundsätzlich, wenn man mal die Funktechnologien mit kurzer Reichweite wie Bluetooth und so weiter außen vor lässt, dann stehen hier zwei wesentliche Funkvarianten zur Verfügung, nämlich 5G und Wi-Fi, also das klassische WLAN. Sind es zwei konkurrierende Standards in diesem Umfeld oder konkurrieren die gar nicht wirklich miteinander, sondern ergänzen sich vielleicht eher?
Wir haben hier einen ganz klaren Blick, dass sie sich ergänzen, weil beide Technologien unterschiedliche Anwendungsfälle und Zielgruppen adressieren. WLAN kommt oder Wi-Fi kommt aus der klassischen Enterprise-IT. Wir kennen das alle in der Office-Kommunikation. Und wie eingangs schon erwähnt, wenn man sich dieses Best-Effort-Prinzip als Grundlage nimmt, dann baue ich in der Regel auf dem WLAN keine kritischen Geschäftsprozesse auf, sondern ich nutze das als Medium, wo ich sehr hohe Standardisierung, sehr viel Kompatibilität, unterschiedliche Nutzer, Endgeräte benötige und ich sag mal klassisch meine Office- und meine Enterprise-IT-Kommunikation darüber stattfinden lassen möchte. Das ist die Anwendungsfälle, die wir für WLAN sehen und wo wir auch schon Diskussionen hatten, gibt es hier eine Ablöse durch 5G und wir sehen hier einfach, dass WLAN vom Standard so weit fortgeschritten ist, von der Verbreitung der Technologie, dass WLAN und Wi-Fi hier bleiben wird und Einzug halten wird. 5G hingegen und besonders jetzt das Thema 5G-Campusnetze, also die lokale Ausprägung eines 5G-Netzes, die dezidiert auf einem Industriegelände für eben geschäftskritische Prozesse installiert wird, das ist eben jetzt genau die Technologie, die zum Einsatz kommt, wenn ich über sehr kritische Kommunikation spreche, wenn ich hohe Sicherheitsanforderungen habe, was die Daten und Datenverarbeitung im Netz betrifft, wenn ich ein hochperformantes Netz brauche und wenn Zuverlässigkeit, also Verfügbarkeit des Netzes für meine Produktion, für meine operativen Prozesse relevant ist. Genau dann kommt 5G hier zum Einsatz. Ja. Es gibt unterschiedliche Beispiele, unterschiedliche Industrien, die 5G hier heute schon verwenden, um das ein oder andere hier zu nennen. Wir haben zum Beispiel ein 5G-Campusnetz bei der Lufthansa Technik in Hamburg, die dort für die Wartung und für die Inspektion ihrer Flugzeugturbinen und Bestandteile ein 5G-Netz nutzen. Da ist vor allem das Thema kurze Latenzzeiten relevant, weil das HD-Video-Streams und eine HD-Video-Übertragung ist, um festzustellen, welche Teile getauscht, welche Teile gewartet werden müssen von so einem großen Flugzeug und hier eine entsprechende Latenzzeit notwendig ist. Wir haben das Beispiel eines 5G-Netzes mit Dassault Systems, also einem Anbieter für eine Virtual Digital Twin-Lösung, wo es darum geht, Echtzeitdaten, also eine sehr hohe Datenmenge in Echtzeit aus der Fabrik in eine virtuelle Simulationswelt zu bekommen, um dort sozusagen virtuelle Simulationen und Berechnungen durchzuführen, Optimierungen der Fabriksabläufe und Prozesse. Und das geht hin bis zu zum Beispiel einem türkischen Hersteller von Waschmaschinen, nämlich der Firma Arçelik, die autonome Flurförderfahrzeuge verwendet, wo es dann primär darum geht, dass zwischen den unterschiedlichen Bereichen Indoor, Outdoor, am Produktions- und Lagergelände quasi ein sogenannter Seamless Handover passiert, also dass quasi die Funkverbindung nicht abreißt, wenn sich das autonome Fahrzeug von einem Access Point zum nächsten bewegt. Also all das sind Anforderungen, die ein 5G-Netz erfüllen kann. Und deswegen sagen wir, alles, was hochperformant, kritisch, sichere, zuverlässige Kommunikation braucht, ist 5G. Und alles, was hochstandardisierte Enterprise-IT-Office-Kommunikation ist, sehen wir im WLAN-Bereich und deswegen eine klassische Koexistenz dieser beiden Technologien nebeneinander.
Sie haben gerade schon die Lufthansa genannt und den türkischen Waschmaschinenhersteller als Paradebeispiele, Einsatzorte für ein 5G-Campusnetz. Man kennt es ja in Deutschland auch von der Automobilindustrie oder von der Pharmaindustrie. Also wir reden hier über große Unternehmen, sehr große Unternehmen. Kommt daher, dass 5G-Campusnetze natürlich am Anfang, wo man die eingeführt hat, extrem teuer waren. Heute hat man so das Gefühl, breitet sich das ein bisschen aus. Also auch der kleinere Mittelstand kommt durchaus langsam in den Fokus der Telekommunikationsunternehmen, um für ein 5G-Campusnetz geeignet zu sein oder sich sowas leisten zu können. Können Sie ein bisschen was sagen zur Kostensituation bei so einem 5G-Campusnetz? Ist es tatsächlich so, dass das jetzt erschwinglicher wird, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass auch kleinere Unternehmen über sowas nachdenken können?
Ja, es hat sich definitiv sehr viel getan in den letzten, würde ich sagen, 3 bis 5 Jahren in dem Kontext. Hintergrund von diesen initial sehr hohen Kosten und mittlerweile einem Kostenbereich, den wir, wie Sie sagen, besser im Griff haben, ist, wir kommen hier aus einer hochqualitativen Technologie. Das heißt, sowohl die Hardware-Komponenten als auch die Software-Komponenten sind ursprünglich dafür designt worden und entwickelt worden, die großen öffentlichen Telekommunikationsnetze aufzubauen. Wir kennen das in Deutschland, ob es eine Deutsche Telekom ist, ob es eine Vodafone ist, ob es eine Telefonica O2 ist, ob es eine 1&1 ist. All diese Telekommunikationsanbieter haben, ich sag mal, landesweite große Netze. Das heißt, da ist sehr viel Investment, sehr viel Hardware und Software im Spiel. Wir haben es in den letzten Jahren als Industrie geschafft, diese, ich sag mal, sehr aufwendigen, sehr großen Lösungen nach unten zu skalieren, sodass sie für unterschiedliche Industrien interessant und quasi auch, dass sie quasi kostentechnisch auch interessant werden für diese unterschiedlichen Industrien. Was bedeutet das? Wir haben sowohl die Hardware als auch die Software nach unten skaliert, haben Pay-as-you-grow-Modelle oder Software-as-a-Service-Modelle entwickelt, um hier sozusagen auch den Enterprise-Markt bedienen zu können und um die Upfront-Investment, die Vorab-Investment vor allem im CapEx-Bereich zu reduzieren. Was bedeutet das konkret in Zahlen? Wenn wir heute ein Campusnetz aufbauen wollen, dann sehen wir ein erstes Pilotprojekt, einen ersten Proof of Concept durchaus, ich sag mal, im oberen zweistelligen beziehungsweise unteren dreistelligen 1.000-Euro-Betrag. Also wir haben in dem Bereich durchaus auch schon Netze im Bereich 100, 150.000 Euro jetzt mit einem Dreijahresblick, sage ich mal, vom OPEX her in Betrieb. Das sind die ersten kleineren Installationen. Das geht bei mittelgroßen Netzwerken, ich sag mal, durchaus mal in den Millionenbetrag hinauf, ja, und kann bei ganz großen Netzwerken, wenn wir über mehrere Hallen, Außengelände, vielleicht sogar mehrere Standorte Leute sprechen, natürlich auch mal in den zweistelligen Millionenbetrag gehen. Aber wir sehen ganz klar, dass ein Startpunkt ein erstes Pilotprojekt oder ein erster Proof of Concept ist, um sich auch mit der Technologie vertraut zu machen, um die Technologie kennenzulernen, um die eigene Organisation auf diese neuen Anwendungsfälle, die ich vorher erwähnt habe, auf die neuen Geräte, vielleicht Endgeräte, auf die neue Netzwerkinfrastruktur vorzubereiten. Das heißt, da sehen wir definitiv mittlerweile gute Startmöglichkeiten. Für wen ist ein 5G-Campusnetz interessant? Für die großen Produktionsunternehmen, eine Automobilindustrie ist ein schönes Beispiel, macht es natürlich sehr viel Sinn. Da ist die Automatisierung, die Digitalisierung auch schon sehr weit fortgeschritten in diesen Industrien. Wir sehen Campusnetze bis in den Mittelstand hineinreichend, sobald es in der Regel mehr als einen Anwendungsfall gibt, für den so ein Netz relevant wird. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine autonomen Fahrzeuge connecten, ich habe vielleicht noch das ein oder andere Maschinensteuerungstablet und ich denke vielleicht auch ein bisschen in einem Innovationsbereich über Augmented Reality oder Ähnliches nach, dann entstehen hier 2, 3 Anwendungsfälle, die dann ein solches Investment auch relativ schnell rechtfertigen und die dann auch hier sozusagen das 5G-Campusnetz optimal nutzen. Von der Projektdauer, sage ich mal, das ist vielleicht auch noch so ein interessanter Punkt, sehen wir Projekte, die in wenigen Monaten realisiert werden, bis hin zu teilweise 9 oder 12 Monaten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie der aktuelle Status der Digitalisierung und der Transformation aussieht. Wir dürfen nämlich in dem ganzen Kontext nicht vergessen, dass wir neben dem Netz, das jetzt, ich sag mal, Kosten verursacht, wir haben das ganze Thema Lizenzen und Frequenzen, wo wir in Deutschland und auch in anderen Ländern mittlerweile eine sehr vorzughafte oder eine sehr vorteilhafte Situation haben, weil wir da über den Regulator sehr schnell und sehr günstig zu Lizenzen kommen. Das heißt, das muss man noch berücksichtigen und dann das ganze Thema natürlich Installation des Netzes, Integration in die bestehende Umgebung. Und das ist meistens der Punkt, also vor allem die Integration, wo man sich dann überlegen muss, mit welchen Systemen, ERP-Systemen, Supply Chain Management-Systemen und mit welcher bestehenden Infrastruktur muss ich das Netz zusammenbringen. Und davon abhängig ist dann die entsprechende Projektdauer beziehungsweise die Umsetzungsdauer, die eben von wenigen Monaten bis auch mal hin zu einem Jahr oder so reichen kann, je nachdem, wie fortgeschritten dieser Prozess ist.
Integrierte IT-OT-Systemarchitektur ist immer auch eine Frage der Sicherheitsstrategie. Sicherheitsstandards, Sicherheitskonzepte und Sicherheitssysteme liegen in der IT und in der OT weit auseinander und haben historisch komplett andere Architekturen. Vielleicht können Sie die traditionellen Sicherheitskonzepte oder Sicherheitsanforderungen von klassischer IT und OT kurz gegenüberstellen und dann erläutern, wie man diese beiden Welten unter einen Hut bringt.
Ja, also nochmal auf die ITO-Trennung im Kontext der Sicherheit eingehend. In der OT-Welt bedeutet Sicherheit oder hat Sicherheit früher sehr viel, hatte sehr viel mit Physik zu tun. Denken wir etwa an eine Produktionshalle, die versperrt ist oder versperrt war, an die klassischen Käfige, die wir kennen, die rund um Roboter gebaut sind, um sicherzustellen, dass der Roboter sozusagen in seinem Bereich bleibt und keine Menschen verletzt, die zum Beispiel im Umfeld der Produktionsstraße gerade arbeiten. Das heißt, hier ist sehr, sehr viel physische Sicherheit passiert, ja, zum einen. Und zum anderen ist das Thema Sicherheit im OT-Bereich auch sehr, sehr stark auf die sogenannte Functional Safety zu reduzieren. Das heißt, es geht darum, dass die Maschine, der Mensch, der arbeitet, beziehungsweise der gesamte Produktionsprozess in einer möglichst sicheren Umgebung läuft und dass auch die Maschinenverfügbarkeit relativ hoch ist. Also Functional Safety bedeutet nicht nur die Sicherheit zwischen Mensch, Maschine am Shopfloor, sondern auch die Verfügbarkeit, sprich das durchgehende Laufen der Maschine, um eben die Produktionsziele zu erreichen. Das hat man unter dem Bereich OT-Sicherheit zusammenfassen. Im IT-Bereich wiederum dem gegenübergestellt geht es sehr, sehr stark um Datensicherheit, Datenschutz, um Vertraulichkeit und um die Integrität und Verfügbarkeit der Daten. Das kennen wir wahrscheinlich alle auch aus unserem privaten Umfeld, sei es GDPR-Regelungen, Datenschutzregelungen, die uns vermutlich jeden Tag in irgendeiner Art und Weise begegnen. Und genau diese zwei Welten gilt es jetzt zusammenzufassen. Das heißt, wie kann man das tun? Man braucht eine gemeinsame Systemarchitektur und man braucht einen gemeinsamen Kompatibilitätsansatz. Technisch bedeutet das zum Beispiel, man beginnt IT- und OT-Netze zu segmentieren. Das heißt, ich überlege mir, okay, welches Netz erfüllt gerade welchen Zweck, ja, und wie verbinde ich diese Netze miteinander? Wo sind meine Verbindungspunkte? Wo sind meine Schnittstelle, um die Konvergenz zwischen den OT-Netzen und den IT-Netzen umzusetzen, aber gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten? Was da eine übliche Architektur oder ein übliches Architekturmodell ist die sogenannte Zero Trust Architektur. Das bedeutet, dass in beiden Welten oder auf beiden Seiten erstmals niemandem, der im Netz etwas kommunizieren möchte, sei es Maschine, sei es Mensch, sei es Gerät, vertraut wird, bis er sich authentifiziert hat, also bis er seine Identität und seine Berechtigungsstufe sozusagen offengelegt hat. Und erst wenn das passiert ist, dann lasse ich eine Kommunikation zwischen den Netzen, sprich über die Schnittstellen hinweg zu. Und erst dann kann eine Kommunikation erfolgen. Da kann ich jetzt natürlich auch 5G wiederum sehr gut einsetzen. Warum? Durch diese Abstimmung, durch diese vermehrte und höheren Sicherheitsstandards, die ich brauche, habe ich einen gewissen Overhead im Netzwerk. Das heißt, ich habe Kommunikation zu eben dieser Abstimmung, zu den Protokollen, zu den Sicherheitsberechtigungsstufen und Ähnlichem. Und genau da habe ich mit 5G ein Netzwerk oder eine Technologie, die sehr hoch performant ist und die diesen Overhead und diese Abstimmungskommunikation im Netz gut handeln kann. Abschließend vielleicht zu dem Punkt noch so ein paar Gestaltungsprinzipien oder Ideen, wie man es umsetzen kann. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr relevant ist, wenn man IT- und OT-Netze zusammenbringt, ist die Sichtbarmachung der einzelnen Teilnehmer. Ich habe jetzt schon ein bisschen über das Thema Kommunikation und Sicherheit zwischen den Netzen gesprochen, aber es ist wichtig, dass wir auch alle Geräte und alle Teilnehmer in den jeweiligen Netzen sehen, weil man dann mit Netzwerkmanagement und mit entsprechender Überwachung sicherstellen kann, dass der gesamte Datenverkehr, der gesamte Traffic auch quasi im Auge behalten wird und überwacht wird. Ich kann mit Segmentierung und Slicing der Netzwerke arbeiten, wie ich das erwähnt habe, um eben dann nur die jeweils notwendigen und richtigen Schnittstellen miteinander zu verbinden. Ich bleibe trotzdem, und das ist zu meinem Punkt eingangs auch relevant, bei einer physischen genauso wie einer digitalen Sicherheit. Also ich muss in einer IT-OT-Welt sowohl die OT-Welt schützen im Sinne von einer physischen Sicherheit, Zutrittskontrollen und im Sicherheitsmanagement in der Fabrik am Gelände. Das ersetzt mir jetzt eine digitale Technologie nicht, aber ich muss diesen digitalen Aspekt nochmal hinzufügen und eben auch mich geben gegen Cyberangriffe und Ähnliches mit entsprechenden Sicherheitsmechanismen schützen. Und auch da zum Beispiel bietet die 5G-Technologie ein paar, ich sag mal, hauseigene Vorteile aus der Technologie heraus, weil ich zum Beispiel bei einem 5G-Netz darauf bedacht bin, dass ich nur den Bereich abdecke in der Fabrik, in dem das 5G-Netz benötigt wird. Das heißt, am Nachbargelände ist dann der Empfang dieses 5G-Campus-Netzes gar nicht mehr möglich. Ich habe eine eigene Authentifizierung. Ich habe SIM-Karten, die sich auf einem sehr sicheren Layer im Netz identifizieren. Und es gab bis jetzt noch kein 5G-Netz, das gehackt wurde. Das heißt, wir haben hier einen relativ hohen Sicherheitsstandard im 5G-Netz. Ja. Und durch eben diese Architektur kann dann diese konvergente Sicherheit zum Beispiel mit 5G zwischen einer IT-Welt und einer OT-Welt auch sichergestellt werden.
Vielleicht abschließend, was raten Sie dem kleineren Mittelständler oder dem Mittelständler, der gerne mehr Konvergenz zwischen seiner IT und seiner OT haben möchte oder der vielleicht über ein 5G-Campusnetz nachdenkt? Wie soll er sich diesem Thema nähern? Wie kann er das angreifen und gibt es irgendjemanden, der ihm da helfen kann?
Als guten Startpunkt sehen wir in der Regel mal einen ersten Anwendungsfall, ja, und einen ersten, ich sage jetzt mal, Proof of Concept oder ein erstes Pilotprojekt. Man darf nicht vergessen, dass das Thema IT-OT-Konvergenz, auch wenn man es dann mit 5G-Campusnetz und neuen Technologien verbindet, das ist eine Neuerung, nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch im Sinne der Organisation, der Prozesse, der Menschen, die dann im jeweiligen Unternehmen arbeiten. Und gerade bei einem Mittelständler ist das eine relevante Komponente, die man nicht vernachlässigen darf. Und deswegen ist unsere Empfehlung hier immer, mit einem Pilotprojekt zu starten, mit einem kleinen Proof of Concept, sich zu überlegen, was ist der erste Anwendungsfall, was ist der erste Schuh, der am meisten drückt, den ich adressieren möchte und den ich hier angehen kann. Und dann, sage ich mal, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die ersten Schritte zu tun. Einer ist, ich sag mal, ein Technologieunternehmen oder einen Technologiedienstleister dazu zu kontaktieren. Das kann jetzt eine Nokia sein, das kann jetzt der lokale Systemintegrator sein, der vielleicht schon im Haus ist. Ja. Also da mal Gespräche zu führen und ein erstes Projekt zu starten, weil man da auch sicherstellt, dass man die technische Expertise, die man braucht, die Beratung zu den unterschiedlichen Anwendungsfällen, zu den unterschiedlichen Szenarien, dass man die sozusagen sich reinholt. Das ist die eine Variante. Und wenn es im eigenen Unternehmen im Sinne der Digitalisierung, Transformation der Industrie oder der eigenen Produktion noch nicht so weit fortgeschritten ist und man vielleicht noch gar nicht so sehr in dieser All-Cloudified, All-Wireless-Technologie-Welt unterwegs ist, wie ich das genannt habe, dann vielleicht auch einmal sich den einen oder anderen Consultant hier zu Rate zu ziehen, da mal die Digitalisierungstransformationsstrategie entwickeln, auch ein bisschen Vorarbeit zu leisten, wenn man hier Unterstützung braucht und erst dann im zweiten Schritt sozusagen in die Entwicklung und in die Umsetzung einer entsprechenden IT-OT-Konvergenz und dann sozusagen die Implementierung von zum Beispiel 5G-Campusnetzen zu gehen. Je nachdem, wo man steht, kann man dann entsprechend gut und schnell, denke ich mal, starten.
Sehr, sehr spannend. Thomas, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich finde, wir konnten doch einige Fragen gut auflösen und so ein bisschen Einblick geben, um was es in dem Themenkomplex geht.
Das freut mich sehr. Ich bedanke mich auch nochmal sehr für die Einladung. Hoffe, ich konnte einen guten Überblick geben, was IT, was OT ist, wie 5G reinspielt, wie die Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind und wie man heutzutage auch kostengünstig sowohl für große als auch für kleinere Unternehmen starten kann. Ja, und freue mich auf die neuen Innovationen, die wir in diesem Bereich noch sehen werden. Vielen herzlichen Dank.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's vom Local Host für dieses Mal. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.